Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Rund 100 Millionen Aufrufe in nur 3 Wochen, ein Hype auf Social Media und Debatten im britischen Parlament. Zurzeit ist gerade eine Serie in aller Munde. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die toxische Welt der Serien. Bei uns geht es heute um die weltweite Erfolgsproduktion von Netflix, eine Serie, über die gerade alle sprechen. Und zwar ist es Adolescence. Die Miniserie erzählt die Geschichte eines 13-Jährigen, der zum Mörder wird.
Genau, und wie es dazu kam und welche gesellschaftlich hochrelevanten Themen in der Serie behandelt werden, wollen wir heute mit unserem Gast besprechen. Bei uns im Podcaststudio sitzt unsere Kollegin Beate Hausbichler. Sie ist die Expertin für frauenpolitische Themen beim Standard. Hallo, liebe Beate.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Beate, bitte fass uns doch mal kurz zusammen, worum es in der Serie geht.
Ja, es geht um einen Mord an einem Mädchen, das brutal niedergestochen wurde und wie sich in der Serie sehr rasch zeigt, ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Jamie Miller der Täter. Jamie ist erst 13 Jahre alt und wie sich auch relativ schnell zeigt, hat er sich wohl über einige Jahre schon radikalisiert im Netz, dürfte wirklich sehr, sehr viel Zeit allein in seinem Zimmer verbracht haben und sich dort in frauenfeindliche Netzwerke verfangen haben. Das sind sozusagen Netzwerke der Manosphäre. Und ja, er ist dort auf diese quasi schiefe Bahn geraten, wo sich eben Burschen und Männer gegenseitig bemitleiden, wie schlecht sie von Mädchen und Frauen behandelt werden und dass es so eine Erzählung auch gibt von einer feministischen Übermacht, die es inzwischen gäbe. Und da dürfte er sich sehr lange schon aufgehalten haben. Und die Serie besteht aus 4 Folgen, wie du schon gesagt hast, Doris. Und das auch sehr Spezielle daran ist, dass es jeweils One-Shot-Folgen sind. Also es ist jeweils pro Folge eine Szene in Echtzeit. Und die erste Folge, die zeigt eben die Verhaftung und die Vorgänge im Polizeirevier. Die zweite Folge, da geht es um die Ermittlungsarbeit an Jamies Schule. In der dritten Folge geht es um ein Gespräch mit einer psychologischen Gutachterin. Und die vierte Folge zeigt eben das Leben von Jamies Familie und wie sie ihren Alltag bestreiten, während Jamie schon länger in dieser Anstalt für Jugendliche einsitzt und auf seine Verhandlung wartet.
Da werden ja ganz viele Themen angesprochen und ganz viel wird darüber jetzt diskutiert. Beate, da gibt es Begriffe, mit denen man vielleicht so bevor man die Serie gesehen hat, vielleicht gar nicht so viel angefangen hat. Da geht es um Incels, Manosphäre. Da gibt es eben ganz viele Begriffe. Was muss man dazu wissen?
Ja, also die Manosphäre sind einfach so ein loses Netzwerk, das sich mit antifeministischen Verschwörungserzählungen auseinandersetzt. Incels sind Involuntary Celibates. Eigentlich ist es eine Selbstbezeichnung für Männer und offenbar auch Burschen, die unfreiwillig zölibatär leben. Das ist aber auch in der Serie ganz interessant, dass nicht ganz klar ist, ist es eine Beschimpfung oder ist es eine Selbstbezeichnung? Und das ist eben eine Bezeichnung, die heterosexuelle Männer betrifft und Burschen. Also das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Das ist eine Szene, die aus heterosexuellen Burschen und Männern besteht, die auch sehr, sehr homophob ist. Und ja, Incels, glaube ich, ist mittlerweile schon ein bisschen bekannter geworden. Es hat 2014 diesen ersten großen Fall eines Incel-Täters gegeben, der auch in einem Manifest, da war ein Amoklauf in den USA, der auch in seinem Manifest sich selbst als Incel bezeichnet hat und dass er jetzt alle Frauen und Mädchen dafür bestrafen will, die ihm Sex vorenthalten hätten. Also da merkt man schon diesen Besitzanspruch, der da grassiert.
Das war der
Elliot Roger. Genau, ja. Das war ein Sohn eines britischen Filmemachers übrigens. Und der hat ein seitenlanges Machwerk veröffentlicht vor seiner Tat. Der hat sich dann auch selbst suizidiert und hat in diesem Text auch von einem Krieg gegen Frauen gesprochen. Und also das war so ein, damals ist man aufmerksam geworden auf diese Szene. Und das ist noch immer eine Person, auf die sich Incels beziehen.
Es gibt ja da tatsächlich ein Paralleluniversum, das sich da in gewisser Weise öffnet. Ich habe zum Beispiel von diesen ganzen Emoji-Codes überhaupt nichts gewusst. Wie verbreitet ist es?
Also die Emoji-Codes, glaube ich, die sind unter jungen Leuten sehr verbreitet. Eben die Frage ist, es gibt ja auch ganz normale Emoji-Codes, wo jetzt nichts Schlimmes dahinter steckt. Aber es ist natürlich schon eine Form der Jugendsprache, die älteren Generationen total verschlossen bleibt. Aber eben nicht nur die Emoji-Codes, sondern auch die vielen Plattformen und Netzwerke, die es gibt, wo sich eben junge Leute problemlos radikalisieren, wo sie auch sehr leicht reinkommen. Also man muss da längst nicht mehr ins Darknet oder so. Ja, also diese Emojis sind Teil davon. Das wird ja auch in der Serie thematisiert, dass man da als Elternteil reinschaut und denkt man nett, wie sich die unterhalten, lustig, schaut irgendwie bunt aus. Und tatsächlich steht knallhartes Mobbing dahinter, ja.
Dass Incel eine Selbstbezeichnung ist, wusste ich auch nicht. Ich habe das auch immer eigentlich als Beschimpfung aufgefasst. Aber so problematisch das Ganze ist, du hast das schon erwähnt, der Themenkomplex ist kein neuer. Und vor allem auch im feministischen Diskurs wird das ja schon lange behandelt. Beate, wie findest du, dass das durch die Serie erst jetzt so eine wirklich breite Aufmerksamkeit bekommen hat? Ist das gut so oder findest du es auch enttäuschend, dass es erst sowas braucht, damit es Wellen schlägt?
Ja, es ist beides. Also ich finde es schon gut. Also es gibt natürlich diese Argumentation, dass man sagt, ja, es gibt eben sehr viele Geschlechterforscherinnen, die sich damit befasst haben. Nur muss man halt sagen, das haben sie auf einer sehr wissenschaftlichen, theoretischen Ebene gemacht. Ich habe auch Susanne Kaiser interviewt, die aber sehr wohl ein sehr gutes Buch dazu geschrieben hat vor 5 Jahren. Das ist jetzt nicht sehr akademisch. Also die Aufmerksamkeit dafür hätten schon vorher viele darauf gelenkt. Und es ist natürlich immer, ja, verstehe ich, dass das mit Frustration verbunden ist, dass dann ein männlicher Produzent und ein männlicher Schauspieler daherkommen und eine Serie daraus machen und plötzlich redet die ganze Welt darüber. Aber letztendlich ist es natürlich gut, dass das Thema jetzt auf dem Tisch liegt und auch in dieser Breite auf dem Tisch liegt. Das ist natürlich total in Ordnung und auch gut so.
Du hast uns jetzt schon die Serie ein bisschen skizziert. In der ersten Folge, erst in der Mitte der Serie, weiß man, wer wurde ermordet und dass es dann tatsächlich auch Jamie war, der die Mitschülerin umgebracht hat. Wie hat euch das gefallen? Weil bei anderen Mordgeschichten ist die Auflösung erst am Schluss. Fandet ihr das gut?
Also ich fand schon gut, dass man weiß es im Prinzip schon, aber nicht hundertprozentig ganz, weil man wird ja schon durch die Darstellung sehr zum Vater hingeführt und er will seinem Sohn glauben. Und alle, ja, es sind ja eigentlich schon Beweise, die man hat ja sogar einen Videobeweis, sprechen total dafür, dass das war, aber es gibt trotzdem so zwischendurch dieses Gefühl, wo man sich denkt, naja, das kann ja nicht sein. Aber spannend finde ich in dem Zusammenhang, dass Jamie immer wieder sagt, er hat nichts gemacht oder er hat nichts Falsches gemacht. Und da scheint für mich schon so ein bisschen diese Ideologie durch, dass man fast dann denkt, naja, er findet vielleicht gar nichts Falsches daran, ein Mädchen niederzustechen. Ja. Also das war mein Gedanke dann.
Ich finde auch, also das ist irgendwo gewissermaßen die noch irritierendere oder verstörendere Botschaft, mit der es ja sozusagen gelingt, ja, dann auch mich noch mehr zu involvieren. Ja? Weil das ist in gewisser Weise, dass man es bis zur Hälfte nicht weiß. Es geht ja im Grunde genommen nur darum, dass ich noch mehr auf diese Seite gezogen werde und es nicht glauben will, weil es nicht sein kann. Ja? Weil es kann doch nicht sein, dass ein 13-Jähriger so eine brutale Tat verübt. Und du wirst als Zuschauer oder als Zuschauerin wirst du vor den Kopf gestoßen. Ne? Verstärkt die Wirkung. Insofern ist es schon ein guter Kunstgriff, der da gelungen ist.
Auch durch das Casting, weil der ist 13, aber ist ja ein kleiner Bub irgendwie, oder? Also der schaut ja wirklich unschuldig aus, der Schauspieler, der das spielt. Aber was du auch schon angesprochen hast, Beate, ist die Kameratechnik, nämlich dass jede Folge ohne sichtbaren Schnitt zumindest aufgenommen wurde. Wie hat euch das gefallen?
Also mich hat das sehr reingezogen, ja. Also man wird einfach mitgenommen durch die ganze Folge und durch die Wege durchs Polizeirevier, durch diese Schule. Die Schule ist ja in einem erschütternden Zustand. Ja. Also mir hat das schon sehr gut gefallen, dass es auch immer ein klarer Ort ist, wo eben das Ganze abspielt. Das hat es als Zuseherin eben mir jetzt nicht erlaubt, da irgendwie darüber hinauszugehen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Unbehagen, dass man eben dann eben nicht zum Beispiel zur Familie des Opfers schaut oder nicht auf dieses Elend hinschaut, das damit mit dem Tod eines Mädchens auch verbunden ist. Also es ist auch, finde ich, Unbehagen damit verbunden, dass man da nicht rausgelassen wird.
Das ist ja die große Kritik an der Serie, die es auch gibt und die, ja, Gott sei Dank kann ich sagen, auch das Thema ist, was man eben daran nicht gut finden kann. Und da geht es genau darum, ja, dass sozusagen die Opfersicht, du hast das, Beate, in einem Thema des Tages-Podcasts sehr super ausgeführt, wie ich finde, also dass man eben halt die Sicht des Täters hier hat und auch die Motive des Täters, aber das Opfer eigentlich total außer Acht gelassen wird. Ja. Ich finde, den One-Shot ist aber die adäquate Filmsprache, weil hier sehen wir ja alles aus einer subjektiven Perspektive. Also das heißt, wir sind als Beobachter dabei und genauso verhält sich die Kamera. Ja. Die ist sehr beweglich, die schaut herum und hat keinen Schnitt in dem Sinn. Ja. So werde ich zum Beobachter dieses Szenarios und das ist, wie du auch schon gesagt hast, Beate, das entwickelt einen Sog, ja, den man sich so nicht entziehen kann. Finde ich schon gut.
Interessant, weil ich habe mich gefragt, wieso es genau bei der Serie das braucht, aber interessante Erklärung. Ich fand auch, es hat viele Dynamiken, wo dann so Begegnungen sind und die Kamera geht dann von einer Gruppe weg zur anderen. Das fand ich ganz gut. Aber es, für mich hat das auch ein paar Längen. Also wenn sie da in der Schule wenn der Polizist mit seinem Sohn in diesen Raum geht, wo sie sich privat unterhalten und man denkt sich, naja, okay, wann kommen wir endlich an?
Lieber jetzt mal.
Die Stufen runtergehen. Aber ja, ich fand es auch sehr spannend. Und Beate, wir haben ja auch über eine gewisse Nähe der Kamera zu einem der Darsteller gesprochen.
Ja, zu zwei männlichen Darstellern eigentlich. Aber auf die Idee hast du mich gebracht. Und zwar, wie man in der ersten Folge dem Ermittler Luke Bascom, der klebt die Kamera in seinem, man kann schon fast sagen, Stirnacken. Das ist ja ein großer Mann mit enorm breiten Schultern, sehr trainiert. Genau auch wie Jamies Vater, genau. Eddie Miller. Die sind beide sehr, ja, im klassischen, traditionellen Sinn schauen sie sehr männlich aus. Und gerade in der ersten Folge hat man das Gefühl, als ob man fast so wie Huckepack auf den Schultern des Ermittlers Bascom sitzen würde. Und das fand ich eigentlich einen spannenden Hinweis auf das Thema oder einen kontinuierlichen Hinweis auf das Thema Männlichkeit, ja, dass der immer da ist, weil ja auch zwischendurch auch der Ermittler mit seinem Sohn spricht und auch der Ermittler hat keinen Zugang zu seinem Sohn. Er sagt dann auch einmal zwischendurch, ja, das macht seine Mutter, also so diese emotionalen Gespräche, warum will er jetzt nicht in die Schule gehen und all sowas. Und genau diese Themen hat ja auch Eddie Miller mit seinem Sohn Jamie.
Mir ist das eben auch aufgefallen, nämlich auch die Kleidung, die haben alle beide zu enge Oberteile an, was irgendwie noch diese Muskelberge irgendwie noch stärker darstellt. Also glaubst du, es ist ein bewusstes Stilmittel, das da eingesetzt wird, um ein klassisches Männerbild zu skizzieren?
Ja, ich würde schon sagen, und auch diese Ambivalenz, dass es einerseits dieses klassische Männerbild gibt und das auch noch wahnsinnig wichtig ist für diese Männer, auch für einen Vater, aber dass zum Beispiel der Mütter als auch der Vater ja doch sehr nette Männer sind, ja, und bemühte Männer, aber dass vor allem Jamies Vater da irgendwie dann schon im Laufe der Serie sieht man, wie sehr das an seine Grenzen stößt, dass er halt auch nicht raus kann aus seiner Haut, wie er erzogen worden ist. Und das, was Männlichkeit betrifft, war das ja noch um einiges schlimmer. Also Jamies Vater hat es zwar geschafft, aus dieser Gewaltzirkulation auszubrechen. Er erzählt ja auch, dass sein Vater ihn geschlagen hat, was ja etwas ist, was er mit Jamie nie gemacht hat. Aber sehr wohl hat er diese Männlichkeitsvorstellungen doch unbewusst schon in der Beziehung zu seinem Sohn ja nach wie vor stark eingewebt. Er wollte ja unbedingt, dass er Fußball spielt und das finde ich ein sehr schmerzhafter Moment, wo sowohl Jamie als auch später Eddie, wo sie sich eingestehen, zwar getrennt voneinander, dass sich Eddie einfach dafür geschämt hat, dass sein Sohn ein schlechter Fußballer ist und dass der Sohn durchaus wahrgenommen hat, dass der Papa auf der Tribüne wegschaut, wenn er mal einen Ball nicht halten kann im Tor. Und das waren schon gute und auch sehr berührende Hinweise, weil man sich einfach als Zuseherin denkt, muss das wirklich noch immer sein? Das hat offenbar Wunden hinterlassen, die natürlich nichts rechtfertigen, aber das sind eben diese unbewussten Vorgänge. Und das zeigt auch die Serie ganz gut, wie wirkmächtig das noch immer ist.
Aber die Frage, die ja schon über all dem steht, ja, und das ist eben dann auch gleich die Frage an dich und lässt es sich beantworten, wie wird ein Kind so?
Das ist wirklich eine schwierige Frage und also ich finde, Die Serie will auf Ursachenforschung gehen. Und das war ja auch der Anlass des Schauspielers und auch Erfinder der Serie.
Stephen Graham,
genau. Rauszufinden, eben genau was du gesagt hast. Wie kann sowas passieren? Und dafür geht die Serie dann doch zu wenig in die Tiefe. Also sie streift eben verschiedene Schauplätze, die Schule, die Familie, die Vater-Sohn-Beziehung, aber viel zu wenig diese Radikalisierung im Netz. Also dieser netzpolitische Aspekt, der kommt mir zu kurz. Also was ich an der Serie kritisieren würde, dann ist es fast das. Also weniger das Opfer, wenig vorkommt und das Leid der Familie, weil das wäre meiner Ansicht nach dann eine andere Serie. Aber wie Radikalisierung passiert und diese Einsamkeit und dass er in dieser Einsamkeit dann so leicht zu kriegen ist, wo da die Ursachen liegen, wo die politischen Versagen auch liegen, das finde ich ist zu sehr außen vor dafür, dass die Serie ja tatsächlich auf Ursachenforschung geht. Also diese Frage, Doris, wie kann das sein? Die ist natürlich zentral und sie ist vielleicht zu sehr auf der individuellen Ebene, eben Vater-Sohn-Beziehung schwierig. Die Familie hat offensichtlich, die Eltern haben beide viel Arbeit und sind damit belastet, ihren Mittelstandsstatus, den sie inzwischen erreicht haben und auf den sie auch stolz sind, aufrechtzuerhalten. Das hat natürlich politische Dimensionen, weil man einfach sieht, okay, alles geht halt nicht, einen kleinen Betrieb aufzubauen wie Jamies Vater und dann auch noch die ganze Zeit für den Sohn da zu sein. Es geht sich nicht aus, aber diese politische Dimension, die geht ein bisschen zu sehr unter.
Der Gegenentwurf praktisch ist ja, wenn man das so sagen kann, der Inspektor Luke Bascom mit seinem Sohn, wo man sagt, ja, okay, die haben auch Schwierigkeiten, aber der bringt eben niemanden um.
Genau, ja. Ja, du hast recht, die haben auch Schwierigkeiten. Er sagt ja auch selber, der Bascom, dass es eins der seltenen Gespräche war mit seinem Sohn, als ihm der Sohn eben die Emojis erklärt. Also im Prinzip hat er auch den Draht verloren zu seinem Kind, wahrscheinlich während der Pubertät. Aber wo jetzt genau der Unterschied liegt, da könnte man eigentlich sagen, wenn man sich die Serie anschaut, Zufall. Du hast völlig recht, sie haben eigentlich ein ähnliches Verhältnis, die beiden Männer zu ihren Söhnen. Und warum es bei dem einen so schrecklich ausgegangen ist, vor allem für das Mädchen, und der andere dann doch anscheinend einen gewissen Zugang noch zu seinem Vater und umgekehrt findet, das bleibt offen.
Ich habe ja eine Theorie. Die habe ich auch dir schon mal gesagt. Ich habe damals ein sehr böses Wort verwendet. Ich würde einfach die Nöstlinger...
Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Ja.
Nein, es gibt einfach schlechte Kinder auch. Also es gibt wirklich Kinder, die, sagen wir es gerade heraus, Arschlöcher sind. Ja,
ja, wie es auch Erwachsene
ist
gibt.
Das. Genau.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist einfach... Ich glaube, da kann man tatsächlich nicht... alles gesellschaftspolitisch oder psychologisch erklären, was ja auch ein großes Thema ist, wo er ganze Folge darauf fokussiert, was ist mit der Psyche dieses Jungen passiert. Aber gerade da wird viel über Männlichkeit und Geschlechterverhältnisse geredet in dieser Folge mit der Psychologin, die finde ich eigentlich am spannendsten von allen drei Teilen.
Dann gehen wir da gleich weiter. Was findest du spannend an der Folge?
Also an dieser Folge wird wirklich aufgefächert, dass Frauen tatsächlich noch immer Angst haben vor Männern, selbst wenn sie 13 sind. Also ich fand das wirklich einen spannenden Moment, wo zum Beispiel der 13-jährige Jamie wirklich fast schon so einen männlichen Wutanfall imitiert. Also er wirkt wenig authentisch, er schlüpft plötzlich in so eine Rolle eines aggressiven, erwachsenen Mannes. Und man hat das Gefühl, das macht er einfach nach. Also er wirkt fast fremd in diesen Gesten, wie er zum Beispiel das Heißgetränk mit voller Wucht durch das ganze Büro schleudert und dann wird einem bewusst, das ist aber kein schwarzer Kaffee ohne Zucker, sondern es ist Kakao mit Marshmallows drinnen. Diesen Kakao hat ihm die Psychologin mitgebracht. Ja. Also er imitiert diese Männlichkeitsgesten und die Psychologin versucht eben in diesem Gespräch ganz stark sein Bild auf Männlichkeit herauszuarbeiten. Und das macht ihn wahnsinnig aggressiv. Also sie fragt nach seinem Vater und dann sagt er immer, hey, du willst ihm die Schuld dafür geben. Also dieses Männlichkeitsthema, das fordert ihn sehr heraus. Und man merkt bei der Psychologin, die eine erwachsene Frau ist, gut ausgebildet, dass sie sich überhaupt nicht davon freimachen kann, wirklich jetzt Angst zu haben vor diesem tobenden 13-Jährigen, der in diese Rolle schlüpft, der in diese Rolle der Überlegenheit schlüpft. Und sie merkt dann selber, dass sie sich davon kriegen lässt. Das ist, finde ich, das ist sehr gut gelungen. Und was da auch drinnen steckt, ist eben die Erzählung in der Manosphäre, diese verdammten, gut ausgebildeten Frauen, die uns alle overrulen. Da gibt es diese Szene, wo sie eben dem Security-Mitarbeiter sagt, sie können jetzt gehen. Mhm. Sie macht das mit so einer Handbewegung und dann sagt der Jamie hasserfüllt zu ihr, ja, jetzt fühlen Sie sich wie eine Königin, glaube ich, oder wie eine Prinzessin, jetzt spielen Sie da Ihre Macht aus. Also da spürt man diesen Hass eines so jungen Burschens auf Frauen in einer Machtposition. In dem Fall war sie ja in einer Machtposition. Und dass Frauen da irgendwie die Frechheit haben, unter Anführungszeichen, ihnen ebenbürtig zu sein oder ihnen überlegen zu sein in einer Situation.
Ich fand die Folge auch total interessant. Was ich mich ein bisschen gefragt habe oder was für mich ein bisschen fast unrealistisch war, ich dachte dann so, kann ein 13-Jähriger wirklich in dieser Situation, der ist im Gefängnis, ist des Mordes angeklagt und wird von einer Psychologin evaluiert, kann der so eloquent sein? Weil abgesehen dieser Wutausbrüche kann er ihr schon gut Kontra geben und das ist ja wirklich ein spannendes Zwiegespräch, das die beiden führen und ich weiß nicht, fand ich ein bisschen unrealistisch, glaube ich.
Also realistisch soll es, glaube ich, auch nicht sein, sonst hätte man diesen Effekt nicht. Ne? Also sonst haben wir eine Doku und keinen Film.
Aber das ist ja realistisch, wenn ich mich radikalisiere, dass ich dann diese Wutausbrüche nachmache oder irgendwie mit diesen Codes arbeite. Aber dieses wirklich auf Augenhöhe eine Diskussion führen, ein 13-Jähriger mit einer Psychologin, das fand ich ein bisschen,
aber es
hat
kommt,
für mich das ein bisschen zerstört fast. Diese,
aber es kommt nur so raus. Ja? Also dieser Moment, ja, in dem sich zeigt, ja, wie dieses Kind wirklich tickt, das kann nur dadurch funktionieren, indem man eben sozusagen verkürzt übertreibt und das so, wie du sagst, halt eben unrealistisch wird. Ne?
Aber das hat mich auch ein bisschen gestört, also dass das so dargestellt wurde, als super klug, super intelligent.
Genau. Eben, ja.
Und das ist genau diese Erzählung, die es immer gibt über diese Täter. Das sind immer irgendwie verschrobene Genies, Intelligenzbestien. Die sind selten irgendwie durchschnittlich intelligent und man fragt sich schon, wenn er so klug ist, warum hat er sich so einfangen lassen im Netz.
Ja.
Also das stimmt, das habe ich auch ein bisschen schon wieder so eine Täter-Erzählung von einem Mörder, der überdurchschnittlich klug und eloquent ist, ja.
Um nochmal auf Inspektor Luke Bascom zu sprechen zu kommen. Influencer Andrew Tate, der ja sowas wie der Inbegriff der toxischen Männlichkeit ist und auch schon wegen Menschenhandels angeklagt war, übte auf Social Media Kritik an dem Darsteller des Polizisten, Ashley Walters heißt er, weil dieser in einem Interview mal gesagt hat, Männer sollten mit gutem Beispiel vorangehen und sich verletzlich zeigen. Und das fand Tate total heuchlerisch, weil Walters 2002 wegen Waffenbesitzes im Gefängnis war. Das finde ich auch irgendwie, was du uns schon erzählt hast über die Manosphäre und verschrobene Erzählungen, einen interessanten Aspekt.
Ja, also Andrew Tate ist eben ist wirklich keine Leuchte. Und Andrew Tate hat ja wirklich diese ganze Incel-Szene und diese Art des Maskulinismus und Frauenhasses ja wirklich in den Mainstream getragen. Und das zeigt aber das Paradox, weil einerseits Bilder von Autos herzeigen und dann glauben, dass das Frauen beeindruckt, das ist so wirklich vorsinnflutartig. Also dass er einerseits genau das vorlebt, also ihr müsst, Burschen, ihr müsst auftrainiert sein, ihr müsst wahnsinnig viel Geld haben, so dass ihr euch ja irgendwie Sexarbeiterinnen kaufen könnt, weil sonst kommen sie eigentlich eh nicht zu Sex. Ja. Und dass er dann gleichzeitig schmächtige Burschen da vor diesen Videos von Tate sitzen und nicht auf den Andrew Tate wütend werden, der so ein Männerbild verbreitet, sondern auf eine feministische Community, die eigentlich sagt, naja, ihr sollt eigentlich Menschen sein und keine Männer wie Andrew Tate. Ja, das ist eigentlich ein seltsames Paradox.
Interessant fand ich, dass Andrew Tate nur einmal ganz kurz erwähnt wird in der Serie.
Ja, da haben sie Angst gehabt, dass er sie klagt. Super easy, würde ich sagen. Aber schauen wir uns doch mal an, wie die Frauen in der Serie dargestellt werden. Da gibt es ja unterschiedliche Stereotypen. Wir haben die Polizistin, wir haben die Psychologin und einige andere auch.
Ja, die Polizistin ist schon so ein Serienpolizistinnen-Klischee, würde ich fast sagen, oder?
Finde ich auch, ja.
Also die ist ja sehr tough und orientiert sich auch an sehr maskulinen Gesten. Aber gleichzeitig ist sie ja eigentlich die Einzige, die diese Kritik in die Serie trägt. Niemand schert sich um das Opfer und um die Familie des Opfers. Das ist wenige Minuten, aber doch recht überzeugend, dass sie, das scheint so ein bisschen, als ob sie diese Kritik vorwegnehmen wollten. Aber ja, das ist, finde ich, schon ein bisschen ein Klischee, die Polizistin. Ja, also das hat mich jetzt am wenigsten überzeugt. Dann war noch diese übereifrige Lehrerin in der Schule, die sie so ganz fleißig durch die ganze Schule führt, sich ständig entschuldigt, wenn etwas nicht so klappt, wie es geplant war. Die geht einem sehr auf die Nerven. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Da denken sie kaum runter. Es geht jetzt nicht um Höflichkeiten, sondern wird gerade in einem Mordfall ermittelt. Und wo ich auch enttäuscht war, war bei der Darstellung der besten Freundin des Opfers.
Jade?
Genau, ja. Das ist so eine angry black woman. Ja, ein Klischee, das ich wirklich überflüssig fand, weil sie ja relativ kurz nur vorkommt und in dieser Zeit tobt sie. Und man versteht auch, dass sie tobt. Sie ist verzweifelt. Es ist wirklich ihre einzige beste Freundin gewesen. Aber man lässt ihr kaum Raum. Und sie ist wirklich nur als wütende, junge, schwarze Frau dargestellt. Das habe ich auch ein bisschen problematisch gefunden. Und sehr traurig war die Szene mit diesem Mädchen, als eine Vertrauenslehrerin zu ihr sagt, ja, sprich doch mit mir, sprich doch mit mir. Und gleichzeitig sagt die Vertrauenslehrerin dann, wir finden schon jemanden, der mit dir spricht. In dem Moment, wo das Mädchen anfängt, mit ihr zu sprechen, sagt sie, wir finden jemanden, der mit dir spricht, was eigentlich nichts anderes heißt, ich mag nicht mit dir sprechen. Und dann tobt sie wieder und stürmt hinaus aus der Klasse und brüllt herum. Also, dass man aus dieser Angry Black Woman Erzählung nicht rausgekommen ist, das fand ich schade.
Das heißt, aus deiner Warte tappt die Serie dazu sehr in Gender-Klischees?
Das ist total eine schwierige Frage, weil es geht in der Serie ja auch um Gender-Klischees.
Aber werden sie thematisiert oder werden sie weitergeführt?
Genau, bei manchen werden sie, würde ich sagen, nicht thematisiert. Eben bei der besten Freundin, bei der Polizistin werden sie einfach, glaube ich, unreflektiert übernommen. Bei der Lehrerin, die uns alle so genervt hat, bei der Übereifrigen, da, glaube ich, ist es bewusst gemacht worden.
Ich erinnere mich an eine Szene, als die Polizisten in die Schule kommen und die nervige Lehrerin begrüßt nur ihn und übersieht die Polizistin. Das fand ich irgendwie ein bisschen nuancierter, weil quasi der Mann ist der Chef und sie ist sowas wie die Assistentin und unwichtig.
Das ist ja dann wahnsinnig unangenehm.
Genau,
und,
ja.
Und dann stellt sie sich wieder hin und entschuldigt sich.
Ja, genau.
Und
wir haben jetzt auch schon öfters über die Kritik der Serie gesprochen, nämlich dass das Opfer sehr wenig Raum bekommt und man hat es eh auch schon ein bisschen gehört. Ich weiß, ihr habt da unterschiedliche Ansichten.
Haben wir das?
Also ja, ich teile die Kritik einfach nicht. Man muss das auf einer anderen Ebene kritisieren. Man könnte kritisieren, dass es unzählige Formate, Serien und Filme über Täter gibt. Das ist das Problem. Dass es jetzt wieder eine Serie macht, aber ich finde, sie macht es ja sehr gut und bringt ein spezifisches Thema, also diese Radikalisierung im Netz auf. Insofern ist das so ein bisschen ein Argument, das für mich nicht greift, weil dann wäre es einfach ein anderes Produkt geworden. Also die Serie will das einfach nicht. Die will was anderes, eben wie wir schon gesagt haben, die will Ursachenforschung betreiben und da fehlt mir das jetzt in dem Fall nicht. Mir fehlt es aber generell an der Film-, Serien- und True-Crime-Landschaft.
Mhm. Aber ich darf dann schon noch anknüpfen an einen Kritikpunkt, den ausgerechnet du dann auch genannt hast. Und zwar war das die in gewisser Weise ein bisschen Verherrlichung des Täters. Und du hast gesagt, das findet auch hier statt.
Das stimmt, ja.
Na, das stimmt.
Da hast du recht. Die Darstellung des Täters als immer hochintelligent, das würde ich total kritisieren, weil es ist genau diese Fixierung, die man auch bei allen anderen Filmen und Serien sieht. Ja. Also das hätte man mal ausnahmsweise anders machen können.
Also darauf können wir uns sozusagen einigen.
Darauf können wir uns absolut einigen, dass gewalttätige Männer nicht so genial sind, wie sie immer dargestellt werden. Überhaupt nicht.
Wir reden da von Serien wie Dahmer oder die Menendez, Dexter und ganz, ganz viele andere. Also das geht ja im Grunde genommen bis zurück zu Das Schweigen der Lämmer.
Ah, genau,
Hannibal
Lecter. Ja, Hannibal Lecter, ja.
Genau, aber das ist eine totale Vorlage, stimmt.
Ja. Also insofern, ja, das Thema ist faszinierend und eine große Erkenntnis, eine schockierende Erkenntnis hat es gebracht. Ich habe eh schon gesagt, also Paralleluniversum. Ich würde mir halt nur auch eben an der gesamten Film- und insbesondere auch Serienwelt einmal eine andere Serie wünschen auch dazu.
Ja, Aber trotz dieser Kritik können wir uns, glaube ich, auch darauf einigen, dass die Serie einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Diskurs geleistet hat. Mhm. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, sie wurde sogar dann im britischen Parlament thematisiert. Fallen euch da sonst noch Serien ein, die so eine Auswirkung hatten? Mir ist nur 13 Reasons Why eingefallen. Da geht es um den Selbstmord eines Teenager-Mädchens. Und da gab es eine Studie, die zeigt, dass in den USA nach Ausstrahlung der Serie die Suizidraten nach oben gegangen sind.
Die Frage ist jetzt, welche Konsequenzen, wo der öffentliche Diskurs beginnt. Ja, weil einen öffentlichen Diskurs hat es gegeben 1979 nach der Serie Holocaust oder nach der Arbeiter-Saga, ich weiß nicht, in den 80er Jahren oder Piefke-Saga. Ja? Also diese Serien sind immer schon thematisiert worden. Und ich kann mich erinnern, es gab zuletzt, das ist noch gar nicht so lange her, eine Serie, eine ZDF-Serie, die hieß Unsere Mütter, Unsere Väter. Und das ging auch bis ins Parlament in Polen, weil Polen hat sich dort angegriffen gefühlt, des Antisemitismus. Und die haben auch den ZDF beispielsweise verklagt, eben wegen dieser Darstellung, ja, weil sie gesagt haben, das stimmt nicht. Zum Teil hat es gestimmt, aber sie sind auch verurteilt worden. Ja. Also das ist die Frage, so direkte schreckliche Auswirkungen, ich weiß nicht, Beate, ist dir da was bekannt?
Also ich fand das total eine interessante Frage und mir ist der Handmaid's Tale eingefallen. Mhm. Weil, also eben, es spielt ja jetzt alles auf der Ebene des Diskurses ab. Man redet darüber, das ist ein Problem oder das könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn wir nichts dagegen tun. Und da ist mir schon Handmaid's Tale eingefallen, weil da wurde bei vielen feministischen Protesten wurden dann diese Trachten, die in der Serie vorkommen, angezogen, um zu zeigen, na, das kann christlicher Fundamentalismus anrichten. Also diese Serie hat schon irgendwie eine gewisse Protestästhetik geschaffen, die wirklich in den Aktivismus gewandert ist. Das fände ich schon eine Serie, die man in dem Zusammenhang erwähnen sollte und eben das doch immer stark vernachlässigte Thema von christlichem Fundamentalismus. Also ich glaube schon, dass das in dem Zusammenhang in diesen Jahren, wo Handmaid's Tale so wahnsinnig populär wurde, immer wieder aufgegriffen wurde. Mhm. Und auch eben die Rechte auf Abtreibung und reproduktive Rechte, das hat diese Serie schon auch aufs Tapet gebracht.
Beginnt jetzt übrigens dann die letzte Staffel.
Ich habe nicht gewusst, dass es noch eine Staffel gibt. Ja, ja. Für mich war es eigentlich abgeschlossen. Ja. Aber
ich spoilere jetzt ein bisschen, aber June kehrt zurück. Und wie ist der Satz? Der ist sehr super. Let's bring him home. Mhm. Ja, ist gut. Was mir noch jetzt gerade einfällt in unserem Gespräch ist Squid Game. Squid Game hat schon auch zu einer Debatte geführt, nämlich eben halt gerade über die Gefahren von Serien, ja, ob sich das Kinder oder Jugendliche, ich weiß nicht, ab welchem Alter anschauen sollen. War natürlich jetzt nicht in den Ausmaßen, so wie das eben bei The Handmaid's Tale war.
Aber dass diese Serie jetzt in Schulen gezeigt werden soll, das finde ich ein bisschen von 11- bis 18-Jährigen.
Vor allem, weil Netflix sie ja selber erst ab 15 oder 16, glaube ich, freigibt. Ja. Also ich finde es bedenklich, ja. Nämlich gerade vor dem Hintergrund, dass man sagen, ja, man kann dieses Kind, so schrecklich es ist, aber das kann man irgendwie auch klasse finden. Ja. Also der Puppe,
ja.
In diesen Kreisen auch. Und dann sind sie unter sich und sagen, naja, aber eigentlich ist der schon cool, der scheißt sie nix.
Ja. Man sieht ja auch in der Serie, wie die Mitschüler das eigentlich ein bisschen ins Lächerliche ziehen und Scherze über den Mordfall machen. Das hat mich auch schockiert.
Ja. Schon der Serie. Diese Verrohung, ja.
Ja.
Also ich finde, dafür klärt sie zu wenig auf über mögliche Ursachen, ja.
Keine Unterrichtsmethode.
Nein. Sind wir uns einig, sehr schön.
Ja. Gut, dann danke Beate fürs Kommen.
Sehr gern.
Danke.
Ja, und das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken wie immer Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.